Wir dürfen begrüßen Herrn Professor Hartmut Lehmann aus Kiel, kann man sagen, aber er ist auch Direktor des Max-Planck-Instituts in Göttingen gewesen und Gründungsdirektor lange Jahre in Washington in den USA, Leiter des Deutschen Historischen Instituts dort und mit vielen anderen Aufgaben als gelehrter Wissenschaftler, Historiker. Herr Professor Lehmann hat einen Doktor in Geschichte und einen Ehrendoktor in Theologie bei der Universität Basel. Und er hat in Nagold Abitur gemacht im Jahr 1955. Und das war kein besonderer Zufall, denn er hat gewohnt im Nagolder Aufbaugymnasium. Da hat er gewohnt, dort ist er nicht Schüler gewesen. Er hat dort gewohnt, weil die Familie Lehmann dort die Dienstwohnung inne hatte, weil Herrn Lehmanns Vater der Schulleiter des Nagolder Aufbaugymnasiums, wo jetzt das christliche Jugenddorf und so weiter drin ist, gewesen ist. Herr Lehmann, dieses Städtchen Nagold damals in den 50er und 60er Jahren, auch das Aufbaugymnasium und das Nagolder Gymnasium, an dem Sie selber waren, nicht am Aufbaugymnasium, bedeutet Ihnen auch heute noch dieser Ort etwas als Ort von Ihrer Jugend, Ihrer Bildung, sozusagen auch geistiger Ort? Hier ist der Pietismus sehr stark. Sie haben sich auch als Historiker immer wieder im Laufe des letzten halben Jahrhunderts zum Thema Protestantismus, auch Pietismus zum Teil, Religionsgeschichte, Geistesgeschichte. Da liegt es nahe zu fragen, ist da ein bisschen ein Nagolder Erbe dabei geblieben?
Herzlichen Dank. Als Herr Dr. Brevo mich im März, als wir Kontakt hatten im März, und da war ich auf einer Gastprofessur in den USA, und er sagte, da ist die Landesgartenschau, und wir laden Leute zu Interviews ein, Sie sind doch alter Nagolder, habe ich nicht gezögert und sofort Ja gesagt. Ich bin also gerne wieder hierher gekommen. Und daran sehen Sie schon, dass dieser Ort mir etwas bedeutet. Ich muss hinzusetzen, ich war nicht sehr lange hier in der Schule. Ich kam in die Unterprima. Und ich kam von einem Jahr als Austauschschüler in den USA und dann nach Kalb zurück, und mein Vater war inzwischen hierher versetzt worden, also nach Nagold. Und die letzten anderthalb Jahre war ich dann hier Schüler, und ich freue mich, dass einer meiner Klassenkameraden hier ist, Hans-Peter. Wir sind seither in Kontakt. Und ob nun dieses Nagolder Erbe direkt mit meiner Wissenschaft zu tun hat, ist eine schwierige Frage. Denn meine erste Arbeit in der Wissenschaft ging über den Ersten Weltkrieg und über ein ganz anderes Thema. Und eigentlich erst in meiner zweiten größeren Arbeit habe ich mich dem Protestantismus und speziell dem Pietismus zugewandt. Aber auch auf dem Gebiet gibt es eigentlich einen Umweg. Denn meine erstes Ziel war nicht, den württembergischen Pietismus zu bearbeiten, sondern über den Pietismus in Halle. Da gab es damals den berühmten Professor Karl Hinrichs, der war kurz vorher gestorben und hat über den hallischen Pietismus geschrieben bis etwa 1713. Ich dachte, die Arbeit führst du weiter von 1713 an, als König Friedrich Wilhelm I. an die Regierung kam, bis vielleicht so 1740. Das war das Ziel. Und dann, das war im Sommer, das war 60, 61, und dann spielt die große Weltpolitik insofern eine Rolle, als die Mauer gebaut wurde in Berlin und es für Wissenschaftler aus dem Westen unmöglich war, in Archiven im Osten zu arbeiten und speziell über ein solches Thema, das nichts mit Marxismus-Leninismus zu tun hatte, sondern mit dem Pietismus. Also, der direkte Weg zum Archiv war verschlossen, und dann die Entscheidung, doch über den württembergischen Pietismus zu arbeiten. Also der Weg nach Stuttgart, der Weg nach Ludwigsburg und in die schwäbischen Archive, diese Wege waren offen. Und das war dann mein Leben in den 60er Jahren, Assistent in Köln während des Semesters und in den Semesterferien hier in irgendeinem schwäbischen Archiv auf den Spuren der Pietisten.
Vielen Dank. Und jetzt einen großen Sprung, aber auch wieder zu Nagold. Sie sind weggegangen. Nagold ist geblieben, wo es war. Aber es ist doch nicht stehen geblieben. Sie sind jetzt nach vielen Jahren zurückgekommen, schauen sich um. Manches wird Ihnen vielleicht vertraut sein, anderes wird Ihnen fremd sein. Wie kommt Ihnen die Stadt heute vor?
Rein biografisch war es so. Mein Vater war hier bis 1968, ging dann in den Ruhestand und meine Eltern zogen mit dem Ruhestand weg. Sie sind nach Reutlingen. Und dann war der süddeutsche Bezugspunkt eigentlich Reutlingen, nicht? Ich war dann noch näher, also. Oh, also ich muss da reinbeißen. Ich war dann nochmal, das letzte Mal war ich hier 1992 mit unserem jüngeren Sohn und ich erinnere mich genau, wie wir zusammen mit Hans-Peter dann den Schlossberg erklommen haben. Aber seit 1992 dann überhaupt nicht mehr. Das heißt also 68 und dann 92 nochmal und seitdem nicht mehr. Und Nagold heute, ich muss sagen, ich bin überwältigt von der Vitalität der Stadt heute. Damals war, ich will nicht sagen, es war schläfrig, aber es war keine besonders lebendige Stadt. Mit sozusagen kleinen Problemen da und dort. Aber diese Dynamik, die ich heute sehe oder zu erkennen glaube, die war damals so nicht zu sehen. Natürlich, die Landesgartenschau ist was ganz Besonderes und so schön wie Nagold heute ist, ist nicht, das ist außergewöhnlich. Aber ich denke doch, die Stadt hat sich ausgedehnt. Die Stadt ist im Zentrum schön, was sie damals nicht unbedingt war. Ich sehe keine hässlichen Winkel mehr. Gerade hierüber war einiges damals nicht so besonders schön, wenn man ins Schwimmbad rüberging. Und ich muss schon sagen, ganz toll.
Also das freut uns natürlich, wenn Sie das so sehen. Ja.
Nein, das ist kein billiges Kompliment. Nein, das ist in der Tat so.
Jetzt wollen wir aber mal die Lebensgeschichte ein bisschen verlassen und in die große Geschichte, Ihre Themen kommen. Sie haben gemeint, wir sollten über die Situation der christlichen Kirchen in der Gegenwart, auch in Beziehung auf das große Reformationsjubiläum, 500 Jahre Reformation, uns unterhalten. 500 Jahre ist die Reformation her, das ist ein halbes Jahrtausend und bedeutet denn nicht eigentlich eine so riesige Spanne, dass es uns zwangsläufig fremd geworden und sein muss? Oder kann ein solches Jubiläum, ein so weit entferntes Ereignis, uns doch auch wieder etwas näher bringen?
Wenn ich die Antwort auf diese Frage wüsste, wäre ich froh. Beide Aspekte, die Sie benennen, sind richtig. Als Historiker ist mir völlig klar, wie vieles anders ist und wie vieles fremd ist. Und wenn heute vollmundig, das war etwa der ehemalige Bischof Huber, die Reformationsdekade ist die Dekade der Freiheit. Wenn ich das höre, dann muss ich sagen, dann zucke ich mit den Schultern und sage, ein völlig anderes Verständnis von Freiheit damals. Nicht die Freiheit, auf der wir heute unser politisches Gemeinwesen aufbauen, war die Freiheit, die damals als Freiheit eines Christenmenschen von Luther ausgesprochen wurde. Gleichzeitig ist klar, die Kirchen verbinden mit 2017 etwas. Sie hoffen, dass in einer Zeit, in der nun die Kirchlichkeit, der Kirchgang zurückgegangen ist, dass 2017 vielleicht hilft, dass da etwas in Bewegung gerät, dass da vielleicht ein Trend umgekehrt werden kann. Die Frage ist nur, was war 2017? Entschuldigung, was war 1517? Und da, denke ich, muss man ganz genau hinsehen. Was mich stört in dem Zusammenhang ist, wenn immer nur vom Thesenanschlag Luthers die Rede ist. Was heißt ein Thesenanschlag? So wie Luther dargestellt wird, 1517, ist der Mann mit dem Hammer, der Mann, der den Bruch mit der katholischen Kirche wagt, vollzieht und irreversibel macht. Wenn man historisch erforscht, was passiert ist, alle Indizien, die wir haben, alle Quellenbelege, die wir haben, deuten darauf hin, dass Luther die Thesen nie angeschlagen hat. Luther hat die Thesen formuliert und nachdem er fertig war damit, hat er sie per Post an seine kirchlichen Oberen mit der Bitte verschickt, sie mögen doch das, was er hier formuliert hat, gegen den Ablass ernst nehmen und eine überfällige Reform vollziehen. Wenn man sein Verhalten charakterisieren will, müsste man sagen, das ist das Verhalten eines Reformers, eines Reformkatholiken. Und erst 2-3 Jahre später wird Luther sozusagen aus dieser alten Kirche herausgedrängt. Wenn man also das Datum sehr eng nimmt und sehr ernst nimmt, dann war Luther ein Reformkatholik. Er war ein Mitglied der alten Kirche mit vielen Gedanken, die schon zum Neuen hinführten. Was kann also 2017 sein? Es könnte eine wunderbare Gelegenheit für die Verbindung von alter und neuer Kirche sein, anders formuliert für die Verbindung von Protestantismus und Katholizismus oder für die Stärkung der Ökumene.
Die Stärkung der Ökumene ist heute in aller Munde. In unseren Gemeinden und Städten wird sie auch durchaus gelebt. Das gerade auch jetzt. Wir haben viele gemeinsame Veranstaltungen der christlichen Kirchen. Aber wir haben doch auch heute wieder starke krisenhafte Symptome da. Wenn man von Krise spricht, denkt man an Europa im Moment. Aber was ist es denn anders, wenn die katholische Kirche keine Priester mehr bekommt? Wenn es rumort an allen Ecken und Enden im Zusammenhang mit der Eucharistie für Wiederverheiratete, die verweigert wird. Ich will gar nicht von den Missbrauchsskandalen reden. In der evangelischen Kirche, wir haben mittlerweile nach der neuesten Statistik noch 3,6% Kirchengottesdienstbesuch. Also regelmäßig 3,6% der Mitglieder der evangelischen Kirche besuchen im Durchschnitt am Sonntag einen Gottesdienst. Wir haben aber sehr viel individuelle Religiosität. Wir haben auch charismatische Gemeinschaften mehr und mehr, auch hier bei uns. Und wir haben weltweit gesehen eine Zunahme von Christen in Afrika, Lateinamerika und auch eine Zunahme im Bereich protestantischer Gruppen oder Sekten oder wie immer wir das nennen wollen. Sie haben gerade dieses Jahr ein neues Buch herausgebracht über die globale Entwicklung der christlichen Kirchen im 20. Jahrhundert. Wie ist denn Ihre Lageeinschätzung des Christentums in der Gegenwart?
Ich darf vielleicht ganz persönlich beginnen an der Stelle. Ich bin seit über 52 Jahren mit einer katholischen Frau verheiratet. Ich blieb evangelisch, sie ist katholisch geblieben. Und was uns über die Jahrzehnte hinweg stets bekümmert hat, ist, dass beide Kirchen nicht eigentlich ein Angebot haben für solche konfessionsverbindenden, Konfessionsdifferenzen überbrückenden Ehen. Sondern man geht davon aus, der eine geht dann zum anderen rüber oder der andere zum einen rüber. Aber die Chance, dass auch für die Kirchen darin liegt, dass nun Christen zweier Konfessionen sich verbinden in einer Ehe, das wurde nie wahrgenommen, sondern immer nur sozusagen als ein Hindernis gesehen. Deswegen ja auch der ziemlich hässliche Begriff von der Mischehe. Nicht? Das ist so der, was die Hunde am Straßenrand tun. Nicht? Das ist die Mischehe. Und wenn man nun, Sie haben Statistiken genannt, sieht, wie viele solche konfessionsverbindenden Ehen bestehen, dann würde ich sagen, liegt darin eine der großen Aufgaben für beide Kirchen, daraus mehr zu machen. Und nun wiederum auf 2017 gesehen, 2017 könnte eigentlich die Chance sein, zu sagen, wie unterschiedlich sind wir denn eigentlich und was verbindet uns und was verbindet die Menschen, die sich verbunden haben, trotz der Differenzen. Das ist nicht das einzige Problem, das es gibt, aber ich sehe da ein ganz großes Problem drin, wenn man Hinblick auf die Scheidungen sieht, wenn man sieht auf die Scheidungsziffern, auf die Wiederverheiratungsziffern und auf die Konfessionsdifferenzen, die in dem Zusammenhang immer wieder auftauchen. Da, denke ich, wären Möglichkeiten zu sehen. Im Übrigen, ich habe gesagt, ich habe mich gefreut, hierher zu kommen. Ich habe mich auch gefreut, die Einladung einzunehmen, weil das ein Gemeinschaftsunternehmen ist innerhalb des ACK, wo nun Methodisten, Katholiken und evangelische Kirche zusammenwirken. Das, finde ich, ist der richtige Weg. Und insofern, ich hoffe, dass diese wachsende Kirche nicht nur während der Landesgartenschau wächst, sondern dass sie weiter wächst. Und ich finde es ein wunderschönes Symbol. Und wer immer die Idee dazu hatte, dem würde ich sehr herzlich gern gratulieren.
Wenn man das Christentum weltweit sieht, dann geht es ja nicht mehr nur um den Gegensatz, um die Zweiheit, um die Dualität von lutherischer, evangelischer Kirche und römisch-katholischer Kirche, sondern das Spektrum fächert sich ja immer weiter aus. Gerade wenn man in den USA die vielen unterschiedlichen Nuancen und Gemeinschaften sieht, aber auch wenn man die Ausbreitung von pfingstlerischen Gruppierungen in Asien, in Lateinamerika, in Afrika auch betrachtet, bei denen die Grenzen auch zwischen katholischen Missionen und protestantisch zuordnenden Gruppierungen fließend werden. Sie haben in Ihrem neuen Buch interessanterweise geschrieben, Sie sprechen von der Produktivität dieser Vielfalt. Man könnte ja sagen, im Pfingsterlebnis haben die Leute plötzlich in Zungen geredet und sie haben sich trotzdem verstanden. In der babylonischen Sprachverwirrung hat keiner mehr den anderen verstanden. Ist diese Auffächerung heute eher wirklich etwas wie Pfingsten oder eher etwas wie Babylon?
Ich darf wieder biografisch anfangen. Ich war als Schüler 1952, 1953 ein Jahr in den USA. Ich war damals 16 auf einer Farm in Upstate New York. Und die, was ich nicht ahnte, bevor ich hier losfuhr, die Frau in der Familie war eine fromme Baptistin. Und sie ging jeden Sonntag mit ihren Kindern in die baptistische Kirche. Der Mann hielt nichts von der Kirche. Aber ich bin dann mit dieser Frau alle zwei Wochen in den baptistischen Gottesdienst und habe zum ersten Mal ein Gemeindeleben anschaulich erlebt, das anders war als das landeskirchliche Gemeindeleben, das ich hier nur kannte über den Sonntagvormittagsgottesdienst. Sonst nicht. Dort war es ganz selbstverständlich, dass man 3-4 Stunden am Sonntag in der Kirche verbrachte, zusammen gegessen hat, nicht nur den Gottesdienst zusammen verbracht hat, sondern sehr viel mehr. Es war dann auch so, kurz vor Weihnachten 1952 kam ich ins Krankenhaus, musste mit einer Notoperation der Blinddarm rausgenommen werden. Wer hat mich besucht? Die Leute aus der baptistischen Kirche. Die wussten, da ist so ein Austauschstudent und der macht das. Nun, und der freut sich, wenn wir kommen. Nun sind wir über die Jahre hinweg, meine Frau und ich haben insgesamt etwa 13, 14 Jahre in den USA gelebt, an verschiedenen Orten, auch mit der Möglichkeit, verschiedene Gottesdienste zu besuchen. Nicht? Von den Episcopalians, also der anglikanischen Variante der Amerikaner, zu den Quäkern, zu den Baptisten, zu den Methodisten, auch zu den Lutheranern, auch zu den Katholiken und haben ein breites Spektrum kennengelernt. Und immer wieder war klar, worin liegt die Stärke? Die Stärke liegt in der kleinen Gruppe, in der Gemeinschaft von Personen, die sich gut kennen, die sich regelmäßig treffen und die sich austauschen über alle möglichen Dinge, die sie bekümmern. Nun ist das sozusagen die persönliche Seite. Es gibt eine religionssoziologische Seite dazu. Das geht über Markttheorie. Das heißt, auf einem Markt, wo verschiedene Angebote sind, ist Konkurrenz und, das muss ich Ihnen nicht erklären, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Und das ist offensichtlich, was in dem USA, in dem Religionsmarkt USA passiert ist. Dass nun die verschiedenen Angebote sozusagen anstacheln, ja, sich zu bemühen um Menschen. Und denn die Menschen wissen, wenn sie zu einer Gruppe gehen, warum sie da beitreten und nicht dort beitreten. Während wir hier ja in die Kirche reingeboren werden und manche dann, wenn sie älter werden und erwachsen werden, sich entscheiden, naja, ich gehe doch lieber woanders hin. Aber man, zunächst ist man mal drin. Drüben ist man immer vor die Entscheidung gestellt, wo reinzugehen. Und die Entscheidung macht einen großen Unterschied aus. Und das ist nun sozusagen das markttheoretische, religionssoziologische Modell, das meine persönlichen Erfahrungen vorzüglich ergänzt. Und ich denke, da gibt es Zusammenhänge, die man wirklich ernst nehmen muss. Das heißt, ich freue mich, wenn hier eine Vielfalt entsteht. Und ich glaube, dass auch die Vielfalt der einzige Weg ist, um aus dem, was Sie als Krise beschrieben haben, herauszukommen.
Würden Sie also sagen, dass sozusagen das amerikanische Modell das vitalere Modell ist und dass wir in Deutschland doch vielleicht auch in diesem Punkt eine Art Sonderweg haben, in dem bei uns die beiden Großkirchen doch auch stark über Jahrhunderte hinweg bei allen Konflikten mit dem Staat auch verbunden gewesen sind. Lange Zeit ist in Württemberg die evangelische Kirche eine Staatskirche gewesen. In Schweden übrigens bis vor ein paar Jahren und in Norwegen bis vor wenigen Wochen haben die Norweger das auch geändert. Könnte es sein, dass dieser Wettbewerb, auch dieser geistliche Wettbewerb durch diese enge Verbindung, bei Luther waren es ja schon die Fürsten, mit denen er sich verbunden hat, dass das unter Umständen eine Gefahr der Erstarrung mit sich bringt?
Die Nähe zum Staat ist eine Erblast, die zurückgeht bis in die Anfänge der Reformation. Ohne den Schutz seines Fürsten hätte Luther keine paar Monate durchhalten können. Es war sein Fürst, der die Hand hielt über die Universität Wittenberg und über den Professor der Theologie Martin Luther an seiner Universität. Und wir wissen heute, dass auch etwa der als heroisch beschriebene Gang von Luther nach Worms einen praktischen Hintergrund hatte. Monate vorher hatten schon sächsische Räte mit päpstlichen Delegierten und den Vertretern des Kaisers darüber geredet, wie gehen wir jetzt mit der Sache um, dass dieser Luther gebannt ist und nun soll die Reichsacht erklärt werden. Und das Szenario war abgesprochen. Luther wurde begleitet von fürstlichen Räten nach Worms. Er konnte in Worms keinen Schritt tun ohne die. Selbst ein fürstlicher Rat hat bei ihm in Worms im Zimmer geschlafen, dass er nachts nicht vielleicht ausbüchst und irgendwelche Dummheiten macht. Und dann war das Wormser Edikt, das die Achte über ihn verhängte, bereits völlig ausformuliert zu einem Zeitpunkt, wo Luther noch in Worms war, aber man ließ ihn abreisen, denn so war das verabredet. Und erst nachdem er weg war, hat Karl V. das unterzeichnet. Und dann wurde Luther von Friedrich dem Weisen, dem sächsischen Kurfürsten, auf die Wartburg gesetzt, sozusagen außerhalb der Reichweite der kaiserlichen Vollmacht. Und diese enge Verbindung war durchgängig, auch in den anderen Städten, Ländern, Territorien, in denen die Reformation sich etablierte. Und es war dann eben Staatskirche, Kirche und Staat waren untrennbar miteinander verbunden. Das geht natürlich eine Zeit lang gut, das scheint sich vorzüglich zu ergänzen. Kirchliche Bürokratie, staatliche Bürokratie, ein absolutistischer Aufbau des Staates und eine Kirche, die von oben herab alle Dinge regelt, das scheint vorzüglich zu gehen. Aber in dem Moment, wenn Risse entstehen, wenn das aufbricht, dann bleiben Ruinen übrig. Und die Frage ist, ob wir in dieser Ruinenlandschaft heute, wo und wie man ein neues kirchliches Leben ansiedeln kann. Das ist, was mich bewegt. Und ich denke, dass da kleine Gemeinschaften jedweder Richtung ein unschätzbarer Vorteil sind.
Meine Damen und Herren, wir haben so die Tradition, kann man jetzt schon sagen, in der wachsenden Kirche, dass nach einem Eingangsgespräch dann anschließend auch die Teilnehmer dieses Gesprächs sich zu Wort melden können. Und ich denke, so wollen wir das heute auch machen. Wir haben viele patriotische Nagolder, sehe ich hier. Ich sehe auch einige Theologen und andere viele gebildete Menschen hier. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch Herrn Professor Lehmann eine Frage stellen möchten. Wenn das so ist, dann bitte ich um Wortmeldungen. Bitte schön, Herr Böhringer.
Der Religionen ist hier in Nagold sehr viel kräftiger da, als es bisher zum Ausdruck gekommen ist. Und zwar, wenn wir denken daran, dass ein ganz großer Teil unserer Nagolder türkische Muslime sind und dass es also sehr interessante und gute Ansätze gibt, einer über religionsübergreifenden Gemeinsamkeit. Ist Ihnen da schon etwas aufgefallen? Vielleicht mit Kopftuchträgern und so weiter, ist Ihnen das bewusst? Sehr, sehr viele Nagolder sind türkische Muslime und sind, was zum Beispiel die DİTİB-Moschee hier betrifft, sehr, sehr bereit zum Dialog und zu vielen Gemeinsamkeiten. Und es gibt natürlich auch sehr viele, nicht nur konfessionsverschiedene, sondern religionsverschiedene Ehen.
Vielen Dank. Ich müsste länger hier sein, um da wirklich etwas sagen zu können, das Hand und Fuß hat. Die erste Reaktion wäre, dass nun offensichtlich jenseits der katholisch-evangelischen Differenzen wir in ein weiteres neues Stadium hinübergegangen sind und die Dinge, die ich formuliert habe, sozusagen für den traditionellen Religionskonflikt, dass die übernommen werden müssten und bedacht werden müssten im Hinblick auf die heute bestehende tatsächliche religionssoziologische Struktur einer Stadt wie Nagold. Wobei man natürlich auch wiederum bei 2017 ist. Niemand hat die Schriften von Luther im Hinblick gegen die Türken schon wirklich so genau studiert und reflektiert, um sagen zu können, was bedeutet das, wenn wir Luther feiern und nicht gleichzeitig uns von seinen hasserfüllten Reden gegen die Türken distanzieren. Es wird ja immer wieder, und das macht etwa die Sonderbotschafterin der EKD, Margot Käßmann, redet über Luther und die Juden. Aber ein genauso interessantes Kapitel ist Luther und die Türken. Und was er den Türken unterstellt, welche teuflische sozusagen Motivation er den Türken unterstellt, auch darüber muss man reden. Und insofern 2017 ist voll von, wie soll ich sagen, Explosivstoff. Und das muss man sehen. Es reicht nicht hin zu sagen, Luther war groß, Luther war wichtig, feiern wir 2017, sondern man muss genau sehen, was in dem Erbe alles steckt. Und mit Teilen von dem Erbe kann man sich wunderbar identifizieren. Von anderen Teilen muss man sich striktissime distanzieren. Und dazu gehört etwa das Letzte.
Wo
Bonhoeffer war ja vom amerikanischen Christentum, Kirchentum, sehr beeindruckt und hat das umgesetzt in Vorschläge, wie er sich die deutsche Kirche vorstellen könnte. Sie waren ja auch in Amerika drüben. Wie beurteilen Sie Bonhoeffers Sicht unter dem amerikanischen Aspekt, von ihm her geprägt offensichtlich, was er als Wunsch gegenüber dem deutschen Kirchentum nach dem Krieg zum Ausdruck gebracht hat?
Das ist eine Geschichte voll von Hypothesen. Sie wissen ja, wie es mit Bonhoeffer ging, nicht? Er, nachdem er festgestellt hat, welche grässlichen Verbrechen an der Ostfront passierten, dass er sich dann entschlossen hat, in der Abwehr tätig zu werden, als Agent der Abwehr, dass er gefangen wurde und schließlich kurz vor Kriegsende ermordet wurde. Und davor liegen dann seine Reminiszenzen aus seiner amerikanischen Zeit. Er war sehr beeindruckt, etwa weil er in New York war. Er hat mit Vorliebe schwarze Kirchen besucht, weil er dort die Prediger besonders, haben ihn sozusagen zu seinem Herzen gepredigt und nicht nur zu seinem Verstand. Aber ob und wie weit er diese Eindrücke hätte umsetzen können in der kirchlichen Landschaft Deutschlands nach 1945, da setze ich große Fragezeichen. Wissen Sie, ein Teil war in der bekennenden Kirche engagiert, ein Teil war ebenso engagiert bei den deutschen Christen, ein Teil hat sich neutral verhalten. Und nach 1945 wurden viele der Differenzen glatt gebügelt. Die Kirche hat sozusagen ihren deutschen Christenpastoren schnell, ich würde sagen vorschnell, vergeben. Und wie wohl sich Bonhoeffer in dieser Situation gefühlt hätte, das weiß ich nicht. Ich fürchte, nicht besonders wohl.
Sie haben über die Christianisierung Amerikas und auch die Dechristianisierung Europas geschrieben und dann Überlegungen dazu angestellt über eine Rechristianisierung. Wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen könnten, dann eine zweite Frage, Ihre Dissertation oder Habilitation handelte über weltliche Obrigkeit und Pietismus in Württemberg. Das sehe ich, liegt glaube 40 Jahre jetzt zurück, immer noch als Standardwerk. Bisher wurde in dem Bereich kaum weiter geforscht. Gibt es da weitere Erkenntnisse jetzt, die Sie gewonnen haben in der neueren Zeit? Und dann auch die spannende Frage, mit der Sie Max Webers These vom Protestantismus, Calvinismus und Pietismus ja zum Teil widerlegt haben mit diesem Beispiel der Sozialgeschichte der Calver Zeughandelskompanie. Haben Sie in der Zwischenzeit da weitere Belege oder Ihre These weiterentwickelt oder ist da immer noch der Stand, den Sie damals herausgefunden haben?
Ja, drei Fragen, die es in sich haben. Ganz kurz. In dieser Arbeit über Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung kam es mir auf eines an, dass man die Säkularisierungsdebatte nicht völlig loslöst von der Debatte über Erweckung und Frömmigkeit, sondern dass man sich klar macht, dass beide Bewegungen, sowohl die weg von der Kirche wie die hin zu einer Intensivierung von Frömmigkeit, also Erweckung, Erweckungsbewegung, Wiedergeburtsdenken, dass die beide zusammenhängen und dass es wissenschaftlich notwendig ist, beide Pole in den Blick zu nehmen, denn nur wenn ich über Erweckung rede, verstehe ich Säkularisierung und nur wenn ich über Säkularisierung Bescheid weiß, kann ich weiter über Erweckungsbewegung arbeiten. Das war das Ziel an dieser Stelle. Nun das Buch von 1969 über den württembergischen Pietismus. Ich habe damals, der schwächste Teil ist der letzte, denn meine Prognose war damals, allerdings ohne Aktenarbeit, sondern mehr aufgrund von Gesprächen, die ich geführt hatte mit Leuten der Hanschen Gemeinschaft in Stuttgart, Altpietisten und so weiter. Ich dachte, diese Bewegung wird schwächer und schwächer. Da habe ich mich vollkommen getäuscht. Schon die Gründung des Bengelhauses in Tübingen ein paar Jahre später zeigte das Gegenteil. und der heute in der württembergischen Kirche lebendige und am Rande der Kirche und teilweise jenseits der Kirche lebendige Pietismus, das habe ich damals nicht in den Blick bekommen. Und ich denke, darüber müsste man weiter nachdenken und weiter arbeiten. Und möglicherweise würden dann auch Teile der früheren Zeit nochmal in einem neuen Licht erscheinen. Ihre dritte Frage, ich habe über den Kalberpietismus nicht mehr gearbeitet seither. Also da gibt es keine neuen Erkenntnisse. Ich meine, ich habe über Weber weitergearbeitet und eines ist klar, Weber hat vieles aufgesogen, manche zufälligen Lesefrüchte aufgenommen und nicht immer so sorgfältig gearbeitet, wie man das vielleicht tun könnte, aber er hat ja in kurzer Zeit unwahrscheinlich viel publiziert und erstaunliche Thesen aufgestellt und da muss ja nicht jede Fußnote stimmen.
Wir haben nach wie vor den klassischen Konflikt zwischen evangelischer und katholischer Kirche, aber wir haben gleichzeitig in beiden Kirchen einen neuen Riss, der vielleicht stärker ist als der klassische Riss, nämlich der Riss zwischen Konservativen und Liberalen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung in unseren Kirchen? Also wenn ich zum Beispiel an unsere Württembergische Landeskirche denke, wir haben ja drei Gesprächskreise, man könnte sie auch Kirchenparteien nennen, die teilweise sich eben sehr heftig auseinandersetzen und die manchmal hart vor der Kirchenspaltung stehen.
Diese Differenzen sind nicht neu. Die Differenzen gehen wirklich zurück bis ins späte 17. und Beginn der 18. Jahrhundert. Da entstanden diese Kirchengruppierungen, Kirchenparteien, obwohl man sie damals nicht so nannte. Aber das zieht sich dann tatsächlich durch, auch das ganze 19. Jahrhundert hindurch, auch in der Weimarer Zeit. Und kein Wunder, dass es weitergeht. Meine Antwort wäre geschwisterliche Liebe. Das ist vielleicht ein bisschen simpel, aber gegenseitiges Tolerieren, auch gegenseitiges Ernstnehmen, und zwar von allen Seiten. Natürlich kann das heißen, dass man Gemeinden dann sozusagen, Gemeindenstrukturen differenziert, auch Angebote von Gemeinden differenziert für die einen und für die anderen, aber in steter Gesprächsbereitschaft und der Bereitschaft zur Koexistenz. Ich glaube nicht, dass die Wahrheit bei der einen oder bei der anderen Seite ist.
Wer möchte sich noch mal zu Wort melden? So, bitteschön.
Der deutsche Pietismus hat sich ja nach der Französischen Revolution von gesellschaftlichen Fragen abgewandt. Im Gegensatz zum englischen Pietismus, da ging es gegen die Sklaven an und so weiter. Die Engländer waren da sehr konkret und praktisch und haben das nicht mitgemacht, sich zurückgezogen, weil man eine Abscheu hatte vom Exzess in der Französischen Revolution. Ich sehe bloß nicht klar, wo steht da der amerikanische Pietismus, den man ja so nicht ansprechen kann. Wir unterscheiden ja die klassischen Traditionen, reformierten Lutheraner und so weiter, und dann die evangelikalen Kirchen. Was beobachten Sie da? Gibt es da auch starke Polarisierungen? Nichts von Gesellschaft will ich wissen. Andererseits sagt man in Deutschland, ja, die haben ja enormen Einfluss bei den Wahlen auf die Präsidenten und so weiter. Wie sehen Sie es?
Zunächst möchte ich Ihre Meinung, was den deutschen Pietismus im 19. Jahrhundert angeht, ein bisschen korrigieren. Die waren schon politisch, aber anders, in Remission, Diakonie, nicht? Dann natürlich weitgehend in Zusammenarbeit mit der konservativen Partei. Und 1870 ließen sich einige Kreise noch weiter rein. Und das war ja 1870 ganz interessant im württembergischen Pietismus. Ein Teil sagte, wir sind unserer württembergischen Obrigkeit als unserer letzten, höchsten Obrigkeit untertan. Wir sind gegen die deutsche Einheit. Andere sagten, unsere wirkliche Obrigkeit, unsere wirklich von Gott gesetzte Obrigkeit, ist der neue Kaiser in Berlin. Da gab es schon politische Spannungen und politische Auseinandersetzungen, freilich an anderen Fragen. Und man muss das sozusagen rauskitzeln, und das kann man, indem man genau hinsieht, wo sie sich engagiert haben. Also politisch war das schon, und das war auch politisch dann in der wilhelminischen Zeit und im Ersten Weltkrieg. In den USA gibt es natürlich große Trends, und ich bin weit davon entfernt, alles sozusagen, wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dann bitte ich das zu korrigieren, das alles gut zu heißen und alles schön zu finden. Schon der Fundamentalismus der 20er Jahre hat sozusagen viel Unfrieden geschaffen, nämlich durch die Verteufelung der anderen Seite, derer, die anders dachten, in dem Falle der Fundamentalisten, derer, die liberaler dachten, denen wurde sozusagen dann das wirkliche Christsein abgesprochen. Und dann gibt es die neue Bewegung seit den 80er Jahren, also 1980er Jahren, in denen nochmal auf eine neue Welle des evangelikalen amerikanischen Christentums hin, die in die Politik reindrängte. Und da entstanden enorme Auseinandersetzungen, rechts und links, pro und contra Abtreibung, Abtreibungskliniken, Ärzte, die engagiert sind, pro und contra Scheidung, pro und contra Vietnamkrieg. Nicht? Das war alles hochpolitisch. Und diese neue evangelikale Bewegung hatte vor allem eines im Gegensatz zur älteren. Die haben die Rundfunkanstalten gegründet, Fernsehprogramme lanciert, eigene Universitäten gegründet, wenn man so will, ein eigenes Großreich geschaffen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Und im Sog dieser Dinge stehen wir heute noch. Wenn man so drüben ist und sich und liest und Pamphlete aufnimmt und auch Fernsehprogramme sieht, stehen da manchmal die Haare zu Berge. Was sozusagen da an, ja, das englische Wort ist divisiveness, an Zertrennung und an Hass gegenüber den anderen zum Ausdruck kommt. Wo das hinführt, weiß ich nicht. Aber vor allem in der Republikanischen Partei sind da zurzeit Kräfte unterwegs, die auch beispielsweise alle Europäer für Sozialisten sagen, ja, jenseits von Amerika sind alle Sozialisten, mit den Europäern wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Auch da natürlich wird ein Maß an Dummheit in die Welt gepredigt, über das man sich nicht ärgern kann, weil man, wenn man sich darüber ärgert, dann nimmt der Ärger ein maßloses Ausmaß an.
Wir haben vorher gesprochen über das Staatskirchentum. Ich denke zurück an die württembergische Kirchengeschichte und denke dabei vor allem an Johannes Brenz und auch an den damaligen Herzog Christoph. Und ich denke daran, natürlich, ich bin nicht dafür, und es war nicht gut, dass die Pfarrer da allein das Sagen hatten, das auch in Religionsfragen und so. Und trotzdem ist da viel Positives geschehen, herausgewachsen, gerade auch durch die Klosterschulen, Maulbronn, Blaubeuren und so weiter. Und es hat sich positiv ausgewirkt, gerade auch für die württembergische Kirchengeschichte, wirkt sich positiv aus bis zum heutigen Tag.
Vielen Dank. Ich sehe das sehr wohl. Ich habe einen Teil meiner Kindheit in Maulbronn verbracht, weil ein Onkel von mir da Ephorus war. Ich kenne Maulbronn gut und kenne auch den guten Herzog Christoph und alles, was mit zusammenhängt. Aber dann denken Sie an den Herzog Eberhard Ludwig, denken an Herzog Karl Eugen, und ich könnte Ihnen noch eine Reihe weiterer Herzöge nennen. Da war das nicht so lustig. Nicht? Und da musste die Kirche kämpfen und musste sozusagen mit Mühe ihr Territorium bewahren gegen die Herzöge. Insofern, die Vorstellung der guten christlichen Obrigkeit ist nicht wunderbar, wenn alle Dinge im Lot sind. Aber ich glaube, dass die Trennung von Kirche und Staat das sehr viel bessere Modell ist. Denn die gute christliche Obrigkeit ist die Ausnahme.
Wünscht noch jemand das Wort, meine Damen und Herren? Wir haben sehr viel gehört und es wird uns wahrscheinlich noch das eine oder andere beschäftigen. Wenn jemand noch das Wort wünscht, ein paar Minuten haben wir noch. Bitte.
Ich würde gerne noch zwei Sätze sagen. Die Krise in der Kirchen heute. Eine Sache, die mich dabei sehr beschäftigt, ist die Zahl der Scheidungen. Und dass Kirchen, Gemeinden heute nicht mehr auf die Familie als den Grundstein des kirchlichen Lebens bauen können. Sondern es gibt Wiederverheiratete, es gibt Einzelerziehende und sagen, die Normalfamilie ist nicht mehr sozusagen der Basisstein für den Bau innerhalb der Kirche. Und darüber muss man sich sehr klar sein, wie geht man mit sozusagen dieser neuen Vielfalt zwischenmenschlicher Beziehungen um, die andere Formen haben als traditionelle Familie. Da sehe ich eines der großen Probleme, unbewältigt im Grunde in beiden Kirchen. Das zweite große Problem, das ich sehe, ist, dass niemand mehr Bücher liest oder immer weniger Bücher gelesen werden. Und dass sozusagen die christliche Alphabetisierung via Bücher abnimmt und dass selbst die anwesenden Geistlichen, mögen wir das verzeihen, dass selbst die Pastoren sich nicht mehr auf ihre Predigt mit den Büchern vorbereiten, die in ihrer Bibliothek stehen, sondern sich aus dem Netz Texte runterladen und sich mit denen dann auseinandersetzen und am nächsten Sonntag predigen. Aber der Protestantismus war von Anfang an eine Buchreligion, eine Religion, die auf das geschriebene und gesprochene Wort dann aufbaute. Und wie das wird, wenn weniger gelesen wird, wenn das Buch nicht mehr im Zentrum steht und das gesprochene Wort sozusagen sich von anderen Quellen her ableitet, das weiß ich nicht. Und das Dritte vielleicht, was mir Sorge macht, ist, statt wöchentlicher Routine einmal im Jahr ein großes Event, Kirchentag genannt. Das ist natürlich wunderbar für junge Leute. Und da kommen alle möglichen Dinge dann zusammen, wieso das so wunderbar ist. Aber was ersetzt das? Und da ist sozusagen seit den großen Evangelisationskampagnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist da ein neuer Zug ins kirchliche Leben reingekommen, der den kirchlichen Alltag, die kirchliche Routine von Woche zu Woche ersetzt hat durch etwas, was dann nach Sensation giert. Aber was geschieht mit den Leuten, wenn die Sensation vorbei ist? Wer tröstet dann? Wer hilft dann? Und da hilft im Grunde nur die Leute vor Ort, die Leute in der kleinen Gruppe, die Leute, die nahe sind, die helfen. Insofern finde ich, das ist die Struktur, die man stärken muss. Ich weiß nicht, ob man das andere abschaffen kann. Niemand kann es verbieten. Aber ein Allheilmittel in den Events zu sehen, ich glaube, das ist eine falsche Meinung.
Wir haben natürlich auch in unserem Raum eine gewisse Entwicklung zu solchen Events. Wir machen auch in der Stadtkirche gelegentlich Events. Was ist denn schon ein großes Orgelkonzert? Etwas anderes, das ist auch ein Event, aber viele andere gibt es. Church Night in Nagold mit viel Zuspruch. Muss man nicht auch sehen, dass früher, wenn wir unsere Stadtkirche zum Beispiel sehen, nicht, oder auch die Peter-Pauls-Kirche, das sind ja bedeutende, markante, heute würde man sagen Landmarks in einer Stadt, in einer kleinen Stadt wie Nagold. Früher ist das Bürgertum in die Kirche gegangen sonntags. Man hat vielleicht über die Predigt des Pfarrers anschließend sich noch unterhalten. Die Kirchgänger sind sichtbar gewesen in der Stadt, ob mit Zylinder oder ohne Zylinder. Die Kirche ist ein öffentlicher Raum gewesen. Sie hat hineingewirkt, auch in die Stadtgespräche und auch in die Kommunalpolitik. Ich finde, das ist auch ein ein Asset, sagt man heute, oder ein Pluspunkt gewesen in einer Stadt. Heute mit dem geringen Gottesdienstbesuch hat man diese starke öffentliche Wirkung nicht mehr. Aber die Kirchen sind da, sind große öffentliche Räume, die aber selten voll werden. Viele leiten daraus ab, dass die Kirche sich mehr mit öffentlichen Themen und Fragen beschäftigen muss. Ob sie dadurch wieder größere Magneten werden, weiß man nicht. Aber diese öffentliche Funktion, deren Stein gewordene Zeugen eigentlich unsere Kirchenbauwerke sind, unsere Kirchenarchitektonik ist, das kriegt man ja nicht mehr zurück durch die Konzentration auf kleine Gemeinschaften. Aber ich weiß nicht, ob die Zeit dieser großen Kirchenöffentlichkeit vorbei ist oder ob man sie wieder zurückgewinnen kann, vielleicht gerade auch durch Events.
Sie haben mich ein bisschen missverstanden. Ich habe von den ganz großen Events geredet, nicht von den Events, die Sie angesprochen haben. Gegen die habe ich gar nichts, gegen neue Formen von Gottesdienst, gegen neue, etwa gegen die bewusste Einbeziehung von Musik. Wenn man so will, über neue Wege zur Spiritualisierung, ja, jenseits der Wortverkündigung. Das ist alles wunderbar. Ich habe von den Events geredet, sozusagen einmal im Jahr. Nicht? Zieht man mit dem Rucksack dahin und den Rest des Jahres lässt man den lieben Gott zu Hause. Um die Events ging es mir.
Also, da muss ich doch ernsthaft widersprechen. Einmal im Jahr. Also ich war früher viel auf Kirchentagen und fand diese Events einfach wunderbar, weil man da einmal wirklich spürt, dass man viele sind und nicht bloß 100 oder 50 in der sonntäglichen Kirche. Diese Events haben einfach ihre Berechtigung, weil da auch unsere Stars auftreten. Auch wir Kirchen haben unsere Stars, die sich nicht, wie Sie es vielleicht, Sie sind auch ein Kirchenstar, ein Wissenschaftler, die sich jedes Jahr mal nach Nagold verwirren. Man hat einfach mal das Gefühl, man ist bei einer großen Sache dabei. Da ist ganz viel gefühlig und Sentimentalität. Aber das will ich gar nicht absprechen. Aber diese Events, die haben absolut ihre Berechtigung.
Danke.
Ja, Herr Professor, ich möchte Sie und ich erlaube mir, Sie ein klein wenig zu korrigieren. Und zwar haben Sie ein Thema angesprochen, das ist die Kommunikation der Jugend. Die läuft heutzutage nun mal anders. Ich möchte da ein einfaches Beispiel bringen. Sie können vielleicht, Sie kennen den Evangeliumsrundfunk in Wetzlar. Der Evangeliumsrundfunk hat eine Homepage, die heißt jesus.de. Bei diesem Rundfunk arbeiten jeden Tag, auch heute Abend, ungefähr 1000 Menschen in der Seelsorge, weil das übers Internet läuft. Und es sind so 95% junge Menschen unter 16 Jahre. Es passiert also was, nur es wird vielleicht von der Wissenschaft in dieser Form nicht mehr wahrgenommen.
Man könnte sagen, es ist von der Wissenschaft noch nicht erforscht. Und insofern nicht erkannt und in den Konsequenzen nicht auf die richtige Weise durchdacht. Wobei ich vielleicht nur eines sagen will. Ich denke, dass jeder Kontakt, selbst Telefonseelsorge, nicht das persönliche Gespräch ersetzt. Nicht, dass man sich gegenüber sitzt, Auge in Auge und vielleicht sogar die Hand hält. Und da, sozusagen bei den Medien, die Sie jetzt gerade ansprechen, da sehe ich die eigentlichen Schwächen.
Von Amerika sind die Studien ausgegangen, Religion und Gesundheit, christlicher Glaube und Gesundheit. Und dabei hat man festgestellt, das wirkt sich positiv aus, Glaube und Gesundheit, wenn man dann wochentags dreimal in einer christlichen Gruppe oder einer Gemeinde engagiert ist. bei uns in Deutschland ist im Allgemeinen die Situation, man geht am Sonntag in die Kirche und da wird einem Vorgedachtes gesagt, das ganze Potenzial an Wissen, Erfahrung, Bibelerkenntnis, Gottes, Christuserkenntnis und so weiter liegt brach, wird also nicht aktiviert. Das scheint mir etwas in Amerika teilweise oder vielleicht vorwiegend anders zu sein. Eine Gegenbewegung haben wir ja in der Hauskreisarbeit und natürlich der Pietismus, die Stunde, aber die nimmt auch enorm ab. Und wie sehen Sie das? Dass unsere Leute, dass man sich so passiv lässt und dass sie bloß angesprochen wird, das ist nicht ganz im Sinne des neutestamentlichen Geistes, so wie ich sehe.
Also Ihr erster Zugang, der überfordert mich total. Über Religion und Gesundheit, ich habe wahrscheinlich Ähnliches gelesen, wie Sie gelesen haben. Insofern könnte ich das nur wiederholen. Nicht? Aber ich kann da weder einen bekräftigenden noch einen differenzierenden kritische Anmerkung dazu machen. Nicht? Das ist nun wohl so. Im Übrigen bin ich in der Tat überzeugt, dass die Aufgliederung in kleine Gruppen in unserer heutigen Gesellschaft außerordentlich wichtig ist. So viel ist anonym, so viel ist sozusagen abstrakt. Und da hilft nur das direkte Gegenüber. Auch im Grunde, was wichtig ist, generationenübergreifend. Nicht? Zumal, wo sind denn die Familien, wo das noch passiert? Ganz selten. Nicht? Die Familien sind zersplittert. Alte Nachbarschaften gibt es so nicht mehr. Und da ist es, würde ich die Chance der Kirche sehen, solche lokalen Netze zu bilden, wobei man kann das Hauskreise nennen oder wie immer. Nicht? Ich meine, selbst das pietistische Modell ist gut, nur bei den Pietisten war eben von Anfang an das Problem, wir sind drin in der Stund und wir sind die Besseren. Ihr seid draußen, naja, wir wissen schon, was mit euch am Tag des jüngsten Gerichts passiert.
Ich möchte doch noch eine Bemerkung dazu machen. Sie reden ja der kleinen Gruppe das Wort, die hat Zukunft. Ich denke, die große Kirche ist schon etwas Gutes und Wichtiges und hat ja auch eine wichtige politische Funktion. Ich denke, die Stellungnahme der Kirche ist auch in der Politik durchaus noch gefragt zu vielen ethischen Problemen. Nicht nur zur Patientenverfügung, über die man dauernd spricht, sondern zu vielen anderen Problemen auch. Und da bin ich eigentlich auch zuversichtlich. Es kommt nicht nur auf die wenigen Prozent der Kirchgänger an. Wenn man fragen würde, die Leute, soll die Kirche überhaupt als solche abgeschafft werden? Da sind sie dagegen. Die sind doch froh, dass es die Kirche gibt. Ihnen widerstrebt vielleicht der Kirchgang, aber Sie hätten sicher etwas dagegen, dass die Kirche als solche, auch die Landeskirche oder die EKD, nicht mehr bestehen würde. Von daher hat sie sicher große Bedeutung nach wie vor. Und es ist ja auch wichtig, dass nicht nur kleine Gruppen ganz verschiedene Meinungen dann äußern, sondern dass es eine Meinung und eine Stellungnahme zu Problemen geben kann.
Ja, und die meisten Leute zahlen ja auch brav ihre Kirchensteuer, auch wenn sie nicht in die Kirche gehen.
Ich komme nochmal auf 2017. Ja. Ich wünschte mir, es gäbe eine Stellungnahme der Kirche im Hinblick auf 2017, die mehr aussagt als wir wollen feiern. Wie wollen wir feiern? Wie gehen wir damit um, dass Luther ein Reformkatholik war? Darüber habe ich schon gesprochen. Wie gehen wir damit um, dass inzwischen lebendige lutherische Gemeinden in Tansania gibt, in Papua-Neuguinea, in und so weiter und so weiter. Es gibt mehr Lutheraner in Tansania als in Dänemark. Nicht? Solche Dinge. Und wo ist sozusagen in der bisherigen kirchlichen Arbeit im Hinblick auf 2017 überhaupt der Horizont des heutigen Weltluthertums erkannt worden und wo der Horizont des heutigen Weltprotestantismus? Und wenn man dann über Protestantismus redet, dann ist eben die lutherische Wurzel eine neben vielen anderen. Und da gibt es viele Verwerfungen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass der Lutherische Weltbund jetzt vor anderthalb Jahren, oder jetzt schon zwei Jahre her, sich mit den Mennoniten ausgesprochen und ein Bekenntnis abgelegt hat, dass so viel in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, dass man sich in Zukunft besser vertragen soll. Aber das ist eine solche Kluft, die überwunden wurde. Es gibt noch sehr viel mehr. Und da, denke ich, liegen die wirklich großen Aufgaben im Hinblick auf 2017. Und da, denke ich, müsste die Kirche eben mehr tun, als nur eine Botschafterin ernennen, sondern da könnte man Gesprächskreise führen, interkonfessionelle Gesprächskreise initiieren und führen, um die wirklich wichtigen Dinge, die im Hinblick auf 2017 offen sind, einer gewissen Klärung zuzuführen.
Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie mit mir einig sind. Alleine schon dieser Gesprächskreis hier aus Anlass eines Interviews, die vielen Fragen, die aufgeworfen worden sind, auch die unterschiedlichen Meinungen, bilde ich mir ein, dass daraus eine Kraft des christlichen Glaubens spricht, in unterschiedlichster Weise. Aber dass für uns diese Fragen wichtig sind, das ist, glaube ich, heute deutlich geworden. Und im Zwiegespräch mit einem Gelehrten, die Gelehrten müssen ja nicht immer die Frömmsten sein, aber im Zwiegespräch mit einem Gelehrten, der ein Gelehrtenleben lang sich mit den Fragen befasst hat, konnten wir, glaube ich, das eine oder andere noch ein bisschen vertiefen. Und das ist auch Sinn dieser wachsenden Kirche. Und um das Eingangsbemerkung von Herrn Böhringer aufzugreifen, die ACK hat ja die Pilgerausstellung, Frau Katz sitzt da drüben, die das maßgeblich betrieben hat, viele Monate lang in der Friedenskirche. Und dort ist ja auch das Pilgern im Judentum und auch das Pilgern im Islam mit einbezogen worden über die christliche Sphäre hinaus. Und ich glaube, man kann sagen, dass sehr viele Leute auch dorthin gehen und sich die Ausstellung anschauen. Und das ist auch ein Zeichen für die Lebendigkeit des religiösen Dialogs, zu dem heute wir hier auch einen kleinen Beitrag leisten wollten. Herr Professor Lehmann, ich danke Ihnen recht herzlich noch einmal für Ihren Besuch in Nagold und für dieses Gespräch. Dankeschön.
Und ich danke Ihnen allen für Ihre Fragen und für Ihr Interesse. Vielen Dank.
Ja, der Dekan gibt mir gerade noch etwas. Das darf ich Ihnen überreichen. Das ist jetzt allerdings kein Württemberger. Zur Zeit der Reformation gab es in Nagold noch Weinbau.
Ich weiß, ja.
Aber kurz später hat es dann damit aufgehört. Ja, aber das ist jetzt ein italienischer, er wird Ihnen aber trotzdem schmecken, so als kleine Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank.